Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer wundervollen Podcast-Reihe Starke Frauen. Wie immer an meiner Seite, mir gegenüber, wie auch immer, die zauberhafte, die wundervolle Kim Seidler. Hallo, liebe Kim.
Hallo, liebe Katrin Jakob. Es ist mir ein Vergnügen, mit dir diese Podcast-Reihe zu machen. Und unserer Community ist es auch ein Anliegen und ich freue mich einfach tierisch, weil wir, ja, endlich einen guten Beitrag zur Gesellschaft leisten seit 1,5 Jahren.
Und ja, genau. Du hebst die Faust und gehst gegen an und wir mit unserer wahnsinnig guten Laune gegen dieses graue Wetter da draußen, es blieb uns nichts anderes übrig, als so fröhlich in diese Folge zu starten. Wen hast du mitgebracht? Welche Frau stellst du mir und uns vor heute?
Liebe Katrin, ich habe dir die Jungfrau von Orléans bzw. Jeanne d'Arc oder auch genannt die heilige Johanna mitgebracht.
Das sind so die drei meistbekanntesten Bezeichnungen für sie. Sie ist eine französische Nationalheldin aus dem 15. Jahrhundert und wurde vermutlich 1412 in Lothringen geboren und verstarb bereits 1431 in Rouen, auch Frankreich. Mhm. Und mir persönlich ist sie schon über den Weg gelaufen vor ungefähr 15, 16 Jahren in meiner Schauspielschule. Das ist ein klassischer Monolog, den so gut wie ja, viele, viele Frauen erlernen müssen für das klassische Fach. Und da ja der Monolog blieb mir auch wahrhaftig in Erinnerung, weil ich keinen Zugang zu der Rolle kriegte aus Friedrich Schillers Jungfrau von Orléans.
Ich bin sehr gespannt und danach stelle ich dir auf jeden Fall noch ein, zwei Fragen
dazu. Also das ist ein Auszug, nicht schön gelesen, das ist jetzt keine super duper Performance, aber er schildert einmal tatsächlich all das, was der Jungfrau von Orléans passiert ist.
Leg los.
Lebt wohl, ihr Berge, ihr geliebten Triften, ihr traulich stillen Täler, lebet wohl. Johanna wird nun nicht mehr auf euch wandeln. Johanna sagt euch ewig lebe wohl. Ihr Wiesen, die ich wässerte, ihr Bäume, die ich gepflanzet, grünet fröhlich fort. Lebt wohl, ihr Grotten und ihr kühlen Brunnen. Du Echo, holde Stimme dieses Tals, die oft mir Antwort gab auf meine Lieder. Johanna geht und nimmer kehrt sie wieder. Ihr Plätze aller meiner stillen Freuden, euch lasse ich hinter mir auf immer da. Zerstreuet euch, ihr Lämmer auf der Heiden, ihr seid jetzt ein hirtenlose Schar, denn eine andere Herde muss ich weiden, dort, auf dem blut'gen Felde der Gefahr. So ist es Geist, mich treibt nicht eitles irdisches Verlangen. Ein bisschen Auszug, weg. Doch wenn im Kampf die Mutigsten verzagen, wenn Frankreichs letztes Schicksal nun sich naht, dann wirst du meine Oriflamme tragen und wie die rasche Schnitterin die Saat den stolzen Überwinder niederschlagen, umwälzen wirst du seines Glückes Rat, Errettung bringen Frankreichs Heldensöhnen und Reims befreien und deinen König krönen. Ein Zeichen hat der Himmel mir verheißen. Er sendet mir den Helm, er kommt von ihm. Mit Götterkraft berühret mich sein Eisen und mich durchflammt der Mut der Cherubim. Ins Kriegsgewühl hinein will es mich reißen. Es treibt mich fort mit Sturmes Ungestüm. Den Feldruf höre ich mächtig zu mir drängen. Das Schlachtross steigt und die Trompeten klingen.
Wow. Ja.
Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung, was da nämlich damals passiert ist. Denn sie hat eine göttliche Einberufung erhalten, dass sie nun ja Frankreich retten soll. Mhm. Und witzigerweise, ich meine, sie war ein ganz junges Dirn, ne? Wie ich ja schon gesagt habe, 1412 geboren, 1431 schon gestorben.
Ja.
Sie war ein junges Ding.
Und wie war das für dich, dich in diese Frau hineinzufühlen? Also als du gerade angefangen hast vorzulesen, ich habe diese, also erstmal, ne, sehr schön vorgelesen und schöne Worte auch für dieses Land, was sie so geliebt hat offensichtlich, für das sie bereit war, in den Krieg zu ziehen, nicht nur, weil Gott es ihr gesagt hat, sondern weil sie wirklich diese Liebe hatte. Wie war das für dich, dich in dieses junge, in diese junge Frau hineinzuversetzen, die bereit ist zu sterben und in den Kampf zu ziehen, als Frau, ne? Also das muss man auch nochmal dazu sagen. Wie war das für dich?
Immer schwierig, weil ich bin so von der Natur her ein, ich würde mal sagen, ein Realist oder Pessimist. Ich fand es schwierig, weil ich nicht wusste, was konkret vernünftig überliefert wurde. Ja, also was ist real davon? Und ich tue mich schwer immer mit göttlichen Fügungen. Ich habe am Anfang, ich habe fast ein halbes Jahr an dieser Rolle rumgegurkt, muss ich zu meiner traurigen Schande gestehen. Ich habe einfach keinen Zugang gekriegt. Ich war irgendwann so verzweifelt, dass ich mich hingelegt habe und geheult habe. Und dann meinte mein Prof, das war damals Professor Heinz Lück, der mir Schauspielunterricht gegeben hatte.
Grüße gehen raus.
Ja, genau. und der meinte, ja, jetzt hast du einen Zugang zur Rolle. Und dann meinte ich, nein, ich bin so verzweifelt, weil ich keinen Zugang habe, dass ich heule. Hm. Ja, Kim, das ist doch destruktiv. Das war so ein kurzer Dialog, der sich richtig eingebrannt hatte. Witzigerweise hatte er aber recht, weil danach fiel es mir einfach und leicht, diese Rolle zu spielen, relativ zügig auch die Emotionen passend dann einzuordnen, denn am Anfang ist es einfach eine Sehnsucht, eine Trauer, aber auch, okay, ich muss mich jetzt verabschieden von dem, was ich jetzt hier habe, und bin aber berufen worden und möchte jetzt kämpfen.
Zerrissenheit, ne?
Ja.
Okay, wow. Wie kam das alles? Wie kam es zu diesem Punkt? Was ist passiert? Vielleicht einfach klassisch starten bei der Kindheit. Ich glaube, da versteht man sie vielleicht auch ein bisschen?
Also man weiß nicht ganz genau, wann sie geboren ist. Es gab damals auch jetzt keine statistischen Erhebungen oder Anmeldungen zu Geburtstagen. Auch für das Geburtsjahr gibt es keine zuverlässige Quelle. Mhm. Und sie ist aber während der zweiten Hälfte des Hundertjährigen Krieges in Domrémy, einem kleinen Dorf an der Maas, um 1412 geboren worden und ist eine Tochter von Jacques d'Arc, beziehungsweise man sagt auch Tar-Tar-Da-Dei-Dei, und seiner Frau Isabelle Romé in eine wohlhabende Bauersfamilie reingeboren worden. Und die übliche Schreibweise, die man ja jetzt kennt, eine D- Apostroph ARC, also Dark, ist erst im 16. Jahrhundert aufgetaucht, um die, man sagt, Nobilitierung der Familie anzudeuten, aber also den Wohlstand zu präsentieren, auch im Namen direkt. Genau, das ist halt wie von, ja.
Ist das so ein Adelsding oder so?
Dann gibt es Gerichtsprotokolle tatsächlich von ihren ersten Visionen. Also als sie 13 Jahre alt war, fingen die laut Gerichtsprotokoll die ersten Visionen an. Und zwar war das tatsächlich die heilige Katharina, die ihr erschienen ist. Die heilige Katharina, jetzt muss ich mal schauen, die heilige Katharina, Katharina von Alexandrien ist eine der bekanntesten Heiligen. Sie wird in der katholischen und der orthodoxen Kirche als Märtyrerin verehrt und gehört zu den sogenannten Virgin Capitals, den vier großen heiligen Jungfrauen. So, und na, man kennt ja Johanna, die heilige Jungfrau von Orléans. Ah. Dazu zählt sie ist später auch geheiligt worden. Ja. Auch die Erzengel stießen dazu, nämlich der Erzengel Michael. Und der Michael ist nach dem Tanach ein Erzengel und kommt in den Traditionen des Judentums, Christentums und des Islams vor. Anders als im Christentum wird der Engel Michael im Judentum nie mit dem Attribut der Göttlichkeit versehen. Dann ist nochmal die heilige Margareta von Antiochia in der orthodoxen Kirche Marina aufgetaucht. Sie war eine geweihte Jungfrau und Märtyrerin an der Wende vom 3. zum 4. Jahrhundert.
Immer mal wieder sind die gekommen, ne? Und die haben sie dazu aufgerufen, dass sie für Höheres bestimmt ist, so du bist auserwählt. Und das waren sozusagen die Vorboten der kriegerischen Auseinandersetzung, die dann folgten. So habe ich das verstanden, oder?
Ja, genau. Ja. Also sie erhielt von diesen Kandidaten oder diesen Heiligen den Befehl, Frankreich vor den Engländern zu befreien und den Dauphin zum Thron zu führen. Dauphin ist der jeweilige Thronerbe des Königs von Frankreich zur Zeit der Dynastien der Valois und der Bourbon. Mhm. Genau.
Also, und die Erscheinungen. Das ist auch echt krass. Ja. Ne? Ich muss noch mal kurz darauf hinweisen: Wir befinden uns im hundertjährigen Krieg. Ne? Das ist, die wird hineingeboren in eine Zeit, die, wo nicht nur das dunkle Mittelalter noch so richtig sein Unwesen treibt, sondern auch Krieg herrscht in Frankreich. Da wächst man quasi damit auf. Vielleicht ist das dann auch zu erklären, dass es durchaus auch Mädchen gibt, die da in den Kampf ziehen. Und aber ja. Also das nur mal kurz dieser Hinweis, im Hundertjähriger Krieg, um Himmels Willen, da wird ja nur noch gegeneinander angegangen und die Franzosen gegen die Engländer und so weiter. Ich muss gestehen, ich bin des Hundertjährigen Krieges jetzt in Einzelheiten nicht so richtig.
Der geschichtliche Hintergrund ist einfach ganz kurz zur Einordnung, dass England gesagt hat, wir haben einen Anspruch auf den französischen Thron, weil der Tod des französischen Königs Karl der Vierte, der ist vorausgegangen und in England herrschte König Edward der Dritte. Und er ist der Sohn von Isabelle, der Tochter Philipps des Vierten, des Schönen, und sagt jetzt, das ist jetzt aber, also ich habe Anspruch auf den Thron, was aber französische Rechtsgelehrte nicht so sahen, weil sie gesagt haben, Frauen sind ja in der Erblinie oder beziehungsweise von der Thronfolge ausgeschlossen. Ja? Also sonst,
es sei denn, es gibt keinen männlichen Nachfolger. Deswegen ist Elisabeth die Erste ja auch Nachfolgerin gewesen.
Ne? Ja, genau.
War mir so.
1337 landete dann Edward der Dritte mit 4000 Rittern und 10.000 Bogenschützen in der Normandie. Dann 1415 besiegte der englische König Heinrich der Fünfte die Franzosen in der Schlacht von Azincourt und erhob erneut Anspruch auf den französischen Thron. Englische Truppen hatten den Norden des Landes bis zur Loire besetzt, Orléans. Der Schlüssel zur Überquerung des Flusses war von John of Lancaster, einem Bruder Heinrichs des Fünften, eingekesselt. So, das ist die Belagerung von Orléans. Das war 1415.
1428 verließ Jeanne, also die Jungfrau von Orléans, dann ihr Elternhaus, weil sie ja den Erscheinungen nachgehen wollte.
So, dann ist sie 1429 am 1. Januar, mein Geburtstag, im Alter von fast 17 Jahren, zum ersten Mal beim Stadtkommandanten der Festung Vaucouleurs, namentlich heißt der Typ Robert de Baudricourt, vorgesprochen, aber abgeschmettert worden. Dann ist sie beim dritten Versuch, hat sie dann endlich eine Audienz bekommen. Und sie musste dann erstmal ihren Glauben prüfen lassen. Das gibt es, weiß ich nicht, ob das nun wirklich der Wahrheit entsprach. Hier steht, sie hat das Kreuz geküsst und hat dann nachweisen können, dass sie auch noch jungfräulich ist. Also sie wurde...
Wie auch immer man das nachweisen kann, aber
gut. Ja, auf jeden Fall hat sie dann am 22. Februar 1429 eine Eskorte erhalten, die sie zu Karl des Siebten nach Chinon begleiten sollte. 1429, am 5. März 1429, nach 11 Tagen durch das Feindesland, hat sie dann auch Karl den Siebten sozusagen erreicht. Und Baudricourt hat ihren Empfehlungsschreiben mitgegeben und ihren Empfang am französischen Hof angekündigt. Und sie wurde dann tatsächlich vom Dauphin empfangen. Und ja, sie hat dann tatsächlich überzeugen können, dass sie im Namen des Himmels gekommen sei.
Als Frau, ich finde das schon krass. Die scheint sich ja auch als Kämpferin echt vorgetan zu haben, als jemand, der sehr stark war, auch körperlich stark. Mhm. Wenn du so ein zartes Wesen bist, dann wirst du ja schon mal gar nicht ernst genommen.
Sie hat ihm dann sozusagen gesagt, sie sei geschickt worden vom Himmel, Frankreich aus der misslichen Situation herauszuhelfen oder beziehungsweise auch das Land zu retten und hat ihm auch gleichzeitig, also Karl dem Siebten, zugesichert, dass er in Reims, also Reims, zum König von Frankreich gesalbt werden würde. Wie sie ihn nun überzeugt hat und ob sie nun in einem Zweiergespräch gesprochen hat oder wie auch immer, das ist nicht überliefert. Also das ist mal so die Schwierigkeit, wenn du aus einer Zeit berichtest, wo Männer erstens oder Geistliche überliefert haben oder auch die Texte dann runtergeschrieben haben. Und wenn man weiß, dass sie halt später auch erhoben wurde zur Heiligen, wird ja manchmal Geschichte auch gern nochmal ja, idealisiert oder verschönert. Deswegen.
Oder uminterpretiert. Wir haben ja auch bei Hildegard von Bingen war das ja auch ähnlich, ne? Die ist ja nochmal ein paar Jahrhunderte älter als Jeanne d'Arc. Das ist schon auch dann im Nachhinein nicht so ganz klar, war das jetzt so oder so. Wobei es ja über Hildegard von Bingen schon echt gut Zeugnis gab. Ne? Mhm. Aber bei Jeanne d'Arc, die ist als Nationalheilige eine ganz dolle verehrt worden und da ist sicherlich noch ein bisschen was dazu gedichtet worden. Insofern ja. Durchaus auch verständlich.
Genau. Auf jeden Fall wurde sie hier geprüft, auch nochmal auf die Glaubwürdigkeit, und nach 3 Wochen soll man das alles bestätigt haben. Und man hat ihr eine, oder der König stellte ihr dann eine kleine militärische Einheit zur Seite. Unter anderem ist als La Hire, also der Wilde, bekannt, oder auch der spätere Blaubart, bekannt als Gilles de Rais. Und ja, ihr erster Auftrag war es, einen Proviantzug nach Orléans durchzubringen. Und das ist ihr auf jeden Fall gelungen. Und Jeanne d'Arc ritt wohl auch voran, und von einem Pfeil getroffen und vom Pferd geworfen, blieb sie dennoch auf dem Feld. Und das beeindruckte wohl ihre Mitkämpfer und steigerte die Kampfbereitschaft des Heeres. Und ja, einen Tag später zogen die Engländer wohl auch von einer aussichtslos gewordenen Stellung dann ab. Also sie hat dann diesen Proviantzug gemacht und hat dann aber wurde dann immer weiter ins Feld geschickt.
Die hat sich ja auch bewährt, ne? Also
genau, der 8. Mai wird in Orléans als Tag der Befreiung gefeiert.
Bis Juni 1429 waren die Engländer unter Mitwirken von Jeanne d'Arc, beziehungsweise Jungfrau von Orléans, aus den Burgen südlich der Loire vertrieben.
Und wie auch prophezeit, wurde dann auch der Dauphin gekrönt oder gesalbt, besser gesagt.
Mhm. Jeanne d'Arc bzw. die Jungfrau von Orléans durfte mit der Siegesfahne neben dem Altar stehen bei der Salbung. Zumindest gibt es so ein Gemälde, das dies darstellt, und so wird es dann als Wahrheit natürlich interpretiert. Und Jeanne d'Arc war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere sozusagen oder der Rettung von Frankreich, und ihr Vater soll wohl als Dankbarkeit vom König eine Steuerfreiheit erhalten haben. Und die Jungfrau von Orléans hat sich aber immer wieder von dem König gewünscht, nach Paris vorstoßen zu dürfen. Dieser hat es dann aber nicht eingewilligt und wohl noch einige strategische Fehlentscheidungen gefällt in einem Zeitraum von ungefähr einem knappen halben Jahr.
Dann hat er im September 1429 wohl nachgegeben und gesagt, okay, das darfst du jetzt machen, aber der Versuch misslang ihr, und dann wandte sich Karl der VII. Von ihr ab. Der hatte sich jetzt nun überlegt, Frieden schließen zu wollen, hat einen Teil der Armee auch entlassen und hat sich ja einfach von ihr abgewendet und gesagt, nee, lass mal gut sein, Mädel, weil sie wollte unbedingt noch die Engländer komplett vom Festland vertreiben, und hat aber gesagt, nee, jetzt ist aber auch mal gut mit lustig. Ich habe jetzt so nach dem Motto alle meine Ziele erreicht, eine Interpretation meinerseits. Dann, weil ja auch die Befreiung von Paris erfolglos blieb, hat man sie verraten. Ein halbes Jahr später, wieder am 23. Mai 1430, bei Compiègne von Johann von Luxemburg, wurde sie dann festgenommen und den Burgundern ausgeliefert, der Herzog von Burgund.
Was hat man denn verraten?
Naja, man hat sie dem Feind verraten. Der Herzog von Burgund, Philipp III., hat sie sozusagen dann ins Gefängnis geworfen, und sie hat wohl vermutlich oder angeblich 2 Fluchtversuche am 18. und 19. Juni getätigt, ist dann nochmal für 7 Monate in Gefangenschaft für 10.000 Franken an John of Lancaster, dem Herzog von Bedford, verkauft. Dieser hielt sie dann in der Burg Bouvray, Sitz der englischen Macht in Frankreich, gefangen, wo sie 5 Monate lang in einem Turm eingesperrt war. Es gab einen Prozess, der dauerte 3 Monate. Sie wurde angeklagt wegen des Aberglaubens, ihrer Irrlehren und anderer Verbrechen gegen die göttliche Majestät. Mhm. So zumindest ein Gutachten der Universität von Paris, und wurde deshalb auch verurteilt. Sie hatte keinen rechtlichen Beistand und hatte ja nun auch keine klerkische, also wie sagt man dann, keine adlige Schulung erhalten. Ja? Also sie war eigentlich, ja, zwar einer wohlhabenden Bauersfamilie, aber sie musste sich halt komplett alleine verteidigen. Mhm. Und hatte natürlich mit wahnsinnig guten, dialektisch und rhetorisch geschulten Klerikern zu tun. Mhm. Zwar wurden ihr halt viele Fallstricke in den Mund gelegt, wo sie eigentlich, wenn sie mit Ja oder Nein geantwortet hätte, so oder so verurteilt mhm. gewesen wäre. Es gab eine Frage, nämlich die Fangfrage: Johanna, seid ihr gewiss, imstande der Gnade zu sein? Und daraufhin hat sie glücklicherweise geantwortet: Wenn ich es nicht bin, möge mich Gott dahin bringen. Wenn ich es bin, möge mich Gott darin erhalten. Mhm. So hätte sie nämlich gesagt, sie sei imstande der Gnade zu sein, wäre ihr das als heretische Anmaßung ausgelegt worden. Hätte sie es geleugnet, so hätte sie ihre Schuld zugegeben.
Ja.
Also irgendwie trotzdem noch sehr, sehr klug geantwortet und, mhm. und schlau. Man befand sie dann schuldig in 12 von 67 Anklagepunkten. Die ursprünglichen Anklagepunkte beschuldigten sie unter anderem des Feenzaubers, des Gebrauchs der Airaunenwurzel, der Häresie, der Anbetung von Dämonen. Und Häresie ist übrigens im engeren Sinne eine Aussage oder Lehre, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Glaubensgrundsätzen steht.
Das klingt auch so ein bisschen nach Auslegungssache, ne? Wenn die rhetorisch geschulten Kleriker meinen, das ist aber jetzt nicht im Sinne der Bibel, dann hast du jetzt mal Pech, zumal sie ja ganz alleine da auf der Anklagebank steht, ne? Also es ist ja, die könnte ja gar nicht gewinnen. Und dafür nur 12 von 67 Anklagepunkten finde ich jetzt schon fast ein kleiner Erfolg.
Was ich auch sehr interessant fand, mhm. ist, dass die Dämonen sind ja die Vision sozusagen, ne? Mhm. Bei denen kniete sie nieder. Und man bezichtigte sie auch des Mordes, weil sie nicht als Soldat anerkannt war. Waren ja alle Männer, die sie in den Schlachten besiegt hatte, Mordopfer.
Na gut, aber das sind ja die Mordopfer des Gegners. Das war ja sozusagen im Sinne der Sache, oder nicht?
Aber jetzt, ich hatte dir ja gesagt, an wen sie ausgeliefert wurde.
Ja, ach so, stimmt.
Ja, und dann hat man ihr in der Urteilsverkündung eröffnet, dass der Scheiterhaufen sie erwarten würde, wenn sie ihren Irrglauben nicht einräume.
Aus Angst und Furcht vor dem Feuertod hat sie ihr Geständnis widerrufen. Mhm. Dann wurde sie exkommuniziert und öffentlich musste sie sich dann in allen Anklagepunkten öffentlich schuldig bekennen. Und nach ihrem Abschwören verurteilte man sie als Heretikerin zu lebenslanger Haft, was bedeutet hätte, dass man sie in ein kirchliches Gefängnis überstellen würde.
Aber das Problem war ja, sie ist aus politischen Gründen, mhm. war dieses Urteil für das englische Königshaus oder auch für die Anhänger des englischen Königshauses unbefriedigend. Ja, weil sie ist ja sozusagen eine Nationalheldin schon für Frankreich gewesen. Die Gefahr, dass nun auch die Anhänger Karls mhm. sie aus einem kirchlichen Gefängnis in Frankreich befreien würden, ja, also dass man sie halt ja befreien möchte. Und da hat man sich entschieden, nochmal einen Prozess mhm. zu gestalten.
Weil sie eine Gefahr darstellte auch offensichtlich. Ne? Genau. Da kann man ja durchaus sagen, diese Frau, also erstmal für sie muss es ja eine ganz große Bestrafung gewesen sein, weil sie war so fromm und so gottgläubig, dass eine Exkommunizierung natürlich eine wahnsinnige Strafe für sie war. Ne? Und offensichtlich, trotz dieser Gottgläubigkeit und Christlichkeit, schien man sie doch noch für sehr gefährlich zu halten. Und dann kam es zum zweiten Inquisitionsprozess. Ne? Und ja, das Ganze von vorn.
Genau. Und auch, dass sie zum Beispiel Männerkleidung angelegt hat. Das war halt so auch eine Begründung der unbelehrbaren Heretikerin, dass sie halt nicht Frauenkleider anzog, sondern anscheinend Männerkleidung tragen wollte. Mhm. Sie sagt aber wohl dem Gerichtsdiener, und auch der Gerichtsdiener hat sich selber aber sehr zurückgehalten, was die Äußerung angeht, dass man ihr Männerkleider hingeworfen hätte. So. Mhm. Und dann hat sie aber auch nochmal gesagt, dass man ihr Leid angetan hat in der Gefangenschaft und sie sich als Frau schützen wollte oder auch ihre Frömmigkeit schützen wollte, indem sie sich Männerkleidung angezogen hat. Das sind ja, ist schwierig jetzt nachzuvollziehen, was genau passiert ist. Aber dass man sie dann nun nicht so tugendhaft behandelt hat, kann ich mir auch vorstellen.
Ich sehe hier gerade ein Gemälde, ein historisches Gemälde von Dominique Ingres. Das gibt es bei Wikipedia-Eintrag ein bisschen weiter unten rechts. Da sieht man sie in Ritterrüstung, ne, mit obenrum alles so, wie das Männer auch haben, mit dem kleinen Heiligenschein. Und untenrum, also sehr schmale Taille, und untenrum wird dann die Ritterrüstung zum Rock. Das ist irgendwie ein ganz interessantes Ding, finde ich. Und rechts und links knien, eigentlich mehr links, knien da so die Männer vor ihr. Also es ist ein interessantes Gemälde. Aber das jetzt zur Männerkleidung, fiel mir das gerade nur so auf.
Genau. Auf jeden Fall ist es dann aber so, dass sie tatsächlich verurteilt wurde zur Tötung. Also der Scheiterhaufen war dann ihr finales Urteil von der Regentschaft von John of Lancaster. Sie wurde als notorisch rückfällige Heretikerin auf einem Scheiterhaufen auf dem Marktplatz von Rouen verbrannt. Dann gab es natürlich politische Konsequenzen und sie wurde dann als Märtyrerin angesehen und der Karl der Siebte schwächte die Burgunder und die haben sich daraufhin entschlossen, sich von den Engländern abzuwenden und Frieden mit dem französischen König zu schließen. Und der Karl der Siebte, dem war durchaus bewusst, dass er sie so brauchte, um die Engländer endgültig vertreiben zu können, empfing daraufhin die Burgunder natürlich mit den offenen Armen. Und das führte schließlich zum Vertrag von Arras geschrieben im Jahr 1435. Und dieser Vertrag führte dann dazu, dass die Engländer mit der Zeit aus Frankreich vertrieben werden konnten, der Hundertjährige Krieg 1453 dann beendet werden konnte.
Also wenn man es jetzt ganz pathetisch formuliert, dann ist Jeanne d'Arc ja durchaus eine Figur, die möglicherweise zum Gewinn des Hundertjährigen Krieges beigetragen hat, sodass Frankreich dann befreit werden konnte. Übrigens ja Frankreich so als stolze Nation, ich finde das ganz, ganz interessant, das wiederholt sich ja, ne? Die werden ja nochmal besetzt, dann später im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen und da wird Jeanne d'Arc als nationale Figur ja auch nochmal ausgepackt, ne? So zu Hilfe der Soldaten, so wir jetzt hier müssen gegen die deutsche Besatzung, also diese Figur wird ja immer wieder, ne, wenn es gegen die Besatzung oder gegen Bedrohung des Nationalstaates geht, des stolzen französischen Volkes, ausgepackt, ne, so als Schutzpatronin, was für einen Einfluss sie über die ganzen Jahrhunderte danach noch hatte.
Es hat natürlich noch 22 Jahre gedauert, ne? Also ihr Tod war am 30. Mai 1431, der Hundertjährige Krieg wurde 1453. Ja. Beendet. Die Mutter von Jean hat dann 2 Jahre nach der Beendigung des Hundertjährigen Krieges sich nochmal darum gekümmert, dass der Prozess neu aufgerollt wird und Karl der Siebte war anscheinend dann, entweder hatte er ein schlechtes Gewissen oder aber er hat seine Machtstellung und den Nutzen gezogen aus dem Märtyrerum, hat dann auch vor dem Hintergrund veränderter politischer Verhältnisse in der Kathedrale Notre-Dame de Paris einen Rehabilitationsprozess angestoßen.
Posthum.
Und posthum, ja. Natürlich. Na, also sie, wie gesagt, 1431 gestorben und 1455 dann wurde der Prozess neu aufgerollt. Diejenigen, die den Tod verantwortet hatten, wurden aber nie zur Verantwortung gezogen. Sie wurde dann, nochmal 1455, wurde sie rehabilitiert. Die Seligsprechung erfolgte dann nochmal so um und bei 500 Jahre später, naja, nicht ganz 450 ungefähr, 1909, von Pius dem Zehnten. Pius der Zehnte war der Papst der römisch-katholischen Kirche zu dem Zeitpunkt. Und dann nochmal 11 Jahre später wurde sie von Benedikt dem Fünfzehnten, der zu dem Zeitpunkt Papst, Friedenspapst bekannt war, heilig gesprochen. Sie ist die Schutzpatronin natürlich von Frankreich. Nach der römisch-katholischen und orthodoxen, nach dem römisch-katholischen und orthodoxen Verständnis ist sie die Heilige von Frankreich, die Schutzpatronin. Genau, ist sogar auch Schutzpatronin der Telegrafie und des Rundfunks. Warum?
Na bitte, sie kann für alles herhalten, wenn es um Stärke und Gottesgläubigkeit geht. Aber was dann wirklich auch kam, diese Figur, die so viel anregte, auch Künstler, Literaten, wie auch immer, in wie vielen Musikstücken, Theaterstücken, Romanen, was auch immer. Es gab diverse Verfilmungen auch ihres Lebens, hat diese Frau hergehalten, ne, für das Darlegen von Stärke und vor allem auch körperlicher Stärke, als Soldatin zu kämpfen.
Vom einfachen Bauernmädchen, ne?
Also, ja, genau.
Es gibt ja auch von Bertolt Brecht sogar die heilige Johanna der Schlachthöfe. Ja. Ich fand da dann den Ausdruck, den ich euch am Anfang gegeben habe, das von Friedrich Schiller gewesen, ein bisschen angenehmer und schöner, aber das ist natürlich auch alles mal Geschmackssache.
Ja. Absolut. Auch Popmusik, alles. Leonard Cohen hat auch ein Lied über sie geschrieben, Joan of Arc. Und ja, also es gibt, ja, es lohnt sich auf jeden Fall hier nochmal weiter zu gucken, welche Auswirkungen das auf Kunst und Kultur, Literatur, wie auch immer, hatte, diese Frau, die wahnsinnig mutig war. Also das ist so das Wort, was mir jetzt gerade hängen blieb, neben all den Verstrickungen und wer hat jetzt wann wie was gesagt, in welchem Prozess, ne? Das ist auch ganz wichtig zu wissen, um diesen Kontext zu verstehen, in dem sie da gewirkt hat oder auch tätig war. Aber was bei mir so hängen bleibt, ist diese Frau auf dem Scheiterhaufen, die nach oben schaut und natürlich leidet und das schmerzt und tut weh. Der Feuertod ist so einer der schlimmsten Tode, aber irgendwie weiß mit der Gewissheit, so ich habe das gemacht für Gott und für Frankreich und es war ja auch nicht ganz umsonst, wenn man das so dann danach verfolgt. Vielen Dank fürs Vorstellen, Kim. Also das ist wirklich ein Brett. Ich finde so historische Figuren immer interessant, viel Interpretation, auch was danach kommt, viel Ungewissheit auch in den Quellen, aber so, ne, dann gibt es so in der Mitte das, was man so allgemeines Wissen nennt und da hast du dich sehr gut entlang gehangelt, wie ich finde, und ich habe Lust verspürt, mehr zu lesen und zu forschen und mir den Monolog auch nochmal in Gänze durchzulesen, weil er mich schon sehr beeindruckt hat vom Anfang. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dann müssen wir nochmal Schnick, Schnack, Schnuck machen, wen wir als nächstes Mal vorstellen, ne? Wen wir nächstes Mal vorstellen.
Ja.
Lieben Dank für eure ganzen Einreichungen. Wir haben jetzt gerade nochmal unsere Liste schön aktualisiert. Da sind ungefähr noch 50 Frauen in der Pipe. Wir freuen uns tierisch. Ja. Nicht böse sein, deswegen müssen wir gerade auch so ein bisschen Schnick, Schnack, Schnuck machen, weil wir auch wieder einige Einreichungen von noch vor einem halben Jahr haben. Wir sind aber stets bemüht, das wird auch auf unserem Grabstein.
Genau, allerdings. Ja, dann bleibt mir nur Danke zu sagen fürs Zuhören, ihr da draußen. Danke dir, Kim, und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.